Ein langer Espresso ist ein Lungo, ein verlängerter, also das heißt Wasser drin, es ist kein Doppel. Ein Doppio ist ein Doppelter, ein Lungo ist ein Lunger, ein verlängerter. Und ein Espresso ist ein Presso. Espresso-Plausch ist ein kurzes Gespräch und XXL und Lungo ist ein längeres Gespräch. Und es hat sich ja angestaut, es hat sich gestapelt. Die Themen, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und deswegen haben wir uns eine Stunde Zeit genommen. Wir sitzen im Freien und frieren nicht, obwohl ich meine Winterschuhe anhabe und meine Winterjacke. Da kann Sergei Lochthofen nur lachen. Weil es ist doch nicht kalt, oder? Es ist kalt. Mir ist kalt ein bisschen.
Nein, ich schaue gerade nach, ob Sie Unterhosen anhaben schon. Es gibt ja Menschen, die tragen ja auch im Sommer, aber da gehören Sie nicht dazu. Jetzt bin ich schon mal froh, aber Sie kommen langsam in das Alter, wo man sich sowas überlegt ist wahrscheinlich.
Ich zähle mit, die Beleidigung zähle ich mit, das ist schon die zweite.
Sie spielen schon wieder darauf an, dass ich irgendwann mal hoch im Norden geboren bin. Ja, da waren jetzt mal noch im Juni minus 5 Grad, aber waren auch jetzt mal 25 Grad plus. Also wärmer als bei uns zum Teil. Das ist da oben schnell passiert, da ist ja auch der Klimawandel. Der Permaboden weicht ja langsam auf. Das wird für uns alle nicht sehr schön in jeder Hinsicht. Also wir müssen hier viel mehr tun, weil wir wissen gar nicht, was in Sibirien in der Tundra passiert, wenn es dann wärmer wird. Da kommt sehr viel Methan in die Atmosphäre. Das heißt, alles das, was wir kennen, ist an der Stelle völlig unbekannt.
Das, über das Wetter zu reden, das geht irgendwie immer. Das ist in politischen brisanten Zeiten, wenn man sich irgendwie nicht festlegen will, wird erstmal über das Wetter geredet. Das ist emotional, da kann jeder da was zu sagen.
Das ist wie Fußball und wie Politik.
Ja.
Und nicht Schule auch. Ja. Da kann auch jeder was dazu sagen, obwohl die Resultate sehr unterschiedlich sind. Ja.
Ich habe, also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ich Ihnen einen Espresso anbiete. Das habe ich gelassen. Einen Tee habe ich Ihnen angeboten, da bin ich gescheitert, weil Sie sagen, ein Earl Grey, also so ein mit Bergamott getränktes Getränk.
Naja, die Legende ist ja so, dass ein Schiff geladen hatte schwarzen Tee und kam aus Indien und hatte noch Fässer mit Bergamottöl an Bord. Und dann kam es in einen Sturm, dann ist es alles durcheinander geraten, kaputt gegangen und jetzt kamen die an in England und sagten, mein Gott, so eine teure Expedition, der Tee ist hin, wir verkaufen den mal so, wie er da voll gematscht ist mit Bergamottöl. Seitdem gibt es das ja, sag ich mal, einen richtigen Teetrinker natürlich, jenseits von Gut und Böse, aber ich verzeihe auch das Ihnen, Herr Rose, auch die Tatsache, dass wir heute unsere Erkennungsmelodie gar nicht hatten, wir haben die verloren, ja, oder?
Dritte Kritik, wollte ich Sie ja provozieren, Sie lassen sich nicht provozieren.
Außerdem müssen wir erstmal unsere Zuhörer weltweit erstmal Wieso? Grüßen.
Ja, so,
weltweit, selbstverständlich. Ich kann ja nur auffordern, dass wir alle mal eine Karte schicken, wenn sie in Australien sind oder in Argentinien, dass wir hier eine schöne kleine Sammlung haben und nachweisen, dass dieser Sender weltweit gehört wird. Sie haben ja mitgekriegt, letzten Montag haben wir uns über Deutschland und die Anfrage der Amerikaner unterhalten, dass die eventuell die Deutschen da in Syrien einsteigen sollen. Wir beide haben ganz klar und deutlich gesagt, nein, wäre Unsinn, auf keinen Fall und keine Soldaten irgendwo hin, wo abenteuerliche Kriege laufen. Offensichtlich haben die in Berlin dem Merkel zugehört. Ja? Also es ist nicht nur so, dass sie jeden Morgen anruft und sagt, was sie senden sollen, sondern umgedreht, sie hat auch zugehört, was wir sagen und hat gesagt, okay, die Jungs haben recht, Deutschland hat noch am gleichen Tag, 3 Stunden später, alles abgelehnt.
Sie wären ein ganz hervorragender Hip-Hopper und ein Rapper, weil da ist nämlich die Arroganz von oben herab. Ich habe es euch schon immer gesagt, die ist die Attitüde und das lieben die Leute.
Nein, das ist Wissen. Arroganz ist ja nicht Wissen. Wir sagen das ja ganz ruhig. Wir sagen das ja auch nicht belehrend. Wir sagen nur, denkt doch mal vernünftig nach, was ihr da drüben draußen macht.
Ja. Also was war denn mit Bob Dylan? Haben Sie den überhaupt gesehen? War er auch arrogant und hat einfach nur gespielt und ist danach weggegangen? Oder?
Nein, also es ist erstmal das Wunder geschehen, er bewegt sich noch. Er kann natürlich nicht mehr Gitarre spielen, er macht das meiste im Sitzen am Klavier, was im gewissen Alter mit der Arthrose, die er hat, seit vielen Jahren durchaus verständlich ist.
Er hat Arthrose und ist schon wie alt ist er?
Ja, der spielt ja schon seit, ich würde mal sagen, 20 Jahren nicht mehr richtig Gitarre. Die Fingerchen gehen nicht mehr, obwohl er das früher sehr gut gemacht hat. Das heißt, er ist immer noch unterwegs. Da fragt man sich natürlich als so ein normaler Spießer, wie kann das sein? Der hat Millionen, der ist weltberühmt, Nobelpreis hat er auch noch. Also er fährt immer noch mit 78 irgendwo hin. Stellen Sie sich vor, kommt nach Erfurt in eine Betonhalle. Immerhin sind viele tausend Menschen, die sich freuen darüber, dass er kommt. Aber da sich da vorne hinzustellen und zu sagen, okay, ich spiele jetzt mein Ding da runter und zerlegt seine Jugend. Ja, also Sie sind ja selbst als Kenner von Bob Dylan. Erkennen Sie erst am Ende, am Refrain oder irgendwo, was er da eigentlich da singt. Mhm. Meistens, also Blowing in the Wind habe ich in 5 Varianten gesehen, einschließlich Walzer schon gehört. Ja. Also das heißt, also er macht sich lustig über sich, seine Jugend, über uns alle und so weiter. Das ist eben halt ein Mann, der sagt, entweder kommt oder kommt nicht, interessiert mich nicht mehr. Total andere Vorstellung als die Rolling Stones. Die gehen hoch und sagen, ihr wollt die 30 Hits hören, die ihr von uns kennt. Die sind ja auch seit 40 Jahren tot im Prinzip. aber die spielen das Ding professionell runter und hinterher sagst du, oh toll, wäre da gewesen. Ja? Bob Dylan ist was ganz anderes. Er sagt, es interessiert ihn nicht, was da früher mal war. Er macht es heute und anders. Und das musst du jetzt entweder nehmen oder nicht nehmen. Ich hatte das Gefühl, Großteil des Publikums war begeistert, vielleicht ein bisschen übertrieben begeistert, weil Like a Rolling Stone so zu hören, wie es sozusagen gehört worden ist, da ist, ja, das ist nicht ganz einfach. Na, das Nüscheln ist ja kein Problem. Er zerlegt, der konstruiert das Ganze. Also er macht sozusagen, er macht mit den Dingen, was er will im Prinzip. Auch mit der Vorstellung, jetzt habe ich die Lust, jetzt habe ich die Lust. Das ist natürlich für einen großen Meister der höchste Genuss, ja, sagen wir an dieser Stelle. Und das Publikum kommt trotzdem. Ich kenne ja noch das erste Konzert in Gotha hinter dem Museum. Auf der Wiese, wo ich als Kind mal, da ist ja der kleine Teich gewesen, da sind wir im Boot gefahren, ich bin in Gotha groß geworden. Also es war für mich völlig unbegreiflich. Der ist nach Gotha gekommen, auf die Wiese, wo ich als Kind gespielt habe. Ich habe mir damals 1993 geschworen, wenn John Lennon kommt, du gehst nicht hin. Das geht ja gar nicht, dass der nach Gotha kommt. Ja, und er hat damals noch Sachen gespielt, die konnte man wirklich verstehen und wiedererkennen. Das macht er heute gar nicht mehr, so etwas. Und hinterher rätseln alle, also waren es nur 5 Songs, die du kennst, oder waren es nur 4 oder was auch immer. Aber das gehört mit dazu. Das ist Kult. Und solange der da oben noch sitzt, stehen tut er nicht mehr so viel. Mundharmonika hat er diesmal mehr gespielt, was auch ganz gut ist. Solange der sich noch bewegt, sind wir auch noch nicht tot und auch nicht so alt.
Ja? Sie sind ein normaler Spießer, haben Sie gesagt. Was ist denn ein normaler Spießer?
Ja, entschuldigen Sie bitte, im Verhältnis zu Bob Dylan sind wir alles nur Spießer.
Ja. Auf welches ist er ja auch ein Spießer?
Ist er sicherlich auch. Die Ignoranz, also das Nicht-Eingehen aufs Publikum ist ein bisschen übertrieben. Das ist auch für ihn Kult. Aber ich vermute mal, er ist entrückt in gewisser Weise. Und versteht sich als großer Künstler. Und das heißt, entweder ihr versteht das, was ich mache, dann macht er mit. Und wenn er es nicht versteht, dann lasst er sein. Ist auch gut. Er hat ja alles durch. Er hat ja alles durch. Er hat die großen Konzerte durch. Er hat die Akustikgitarre gemacht. Er hat die Elektrogitarre, der wollten sie ihn umbringen damals, ja, also die Fans, weil er eine elektrische Gitarre in die Hand genommen hat, war trotzdem gut, was er gemacht hat. Er hat vieles gemacht. Er ist auf Tournee gegangen in kleinen Bars und hat nichts gebracht. Er hat vieles gemacht. Im Prinzip war das Konzert, ich würde mal sagen, in Südstaaten eine Bar mit 50 Leuten. Da hätte er genau gut hingepasst, aber es waren halt ein paar Tausende, es waren alle.
Ja. Wir müssen mal eine Begriffsklärung machen, was eigentlich ein Spießer ist. Kann man das heutzutage noch vermitteln, was ein Spießer ist? Ist der Begriff überhaupt noch klärbar, alltagstauglich?
Sie auf keinen Fall, wenn ich den Tisch hier von morgen sehe, mittendrin im Park zu sitzen. Da laufen die normalen Leute vorbei und sagen, was ist denn hier los? Was sind das für Hippies, die hier rumsitzen? Oder ja, für Hippies sind sie ein bisschen alt, aber ansonsten sage ich mal, komisch hier die ganze Geschichte. Ja? Also das sind sie. Sie sind Avantgarde. Das ist gar keine Frage. Radio Frei ist Avantgarde. Aha. Aber ich so als normaler Mensch, ja, ich habe sogar gefrühstückt heute. Was ist das für ein Leben? Ja, also man passt auf, dass alles so mehr oder weniger läuft, wie man sich's vorstellt. Da ist schon viel Spießer dabei.
Sind die Hippies nicht die größten Spießer gewesen, weil die, also was die so wollten, oder eher die
Avantgarde? Naja, Liebe ist ja nicht nur Spießertum. Ich meine, das kann man ja mit auch ohne Spießer zu sein machen. Also das ist, glaube ich, nicht. Nein, die waren das schon nicht. Die haben versucht, einen Traum zu leben, der sicherlich sehr aus der Zeit gefallen war. Wir müssen ja sehen, das war Vietnamkrieg. Wenn man sehen, da kamen dann die ersten Riesenkonzerte, Altamont, wo die Rolling Stones waren, wo dann die ersten Leute totgeschlagen sind bei dieser Geschichte. Es war ja mit fast das Ende der Hippie-Bewegung damals. Aber die Vorstellung, John Lennon, give peace a chance, Blumen in die Haare, die war schon nicht toll, also nicht schlecht. Also ich glaube, wenn wir damals nicht falsch abgebogen wären, wären wir heute schon weiter bestimmt. Also da müssten wir heute nicht drüber reden, wie wir die Welt von Klimakatastrophe retten, sondern wir hätten da einiges gemacht und wir müssen es heute machen. Ich rede ja wie eine Wassermühle seit Jahren. Die Thüringer müssten jetzt erstmal alle ihre Teiche, die sie versanden lassen haben, die gibt es ja in den Dörfern, wenn sie langfahren, sehen sie ja die Landschaft, wo das war. Alles wieder aufgraben, alles mit Wasser voll machen und noch 3-4 Täler, möglichst da, wo kein Dorf ist natürlich, noch voll laufen lassen, damit wir am Ende erstens einen Mikroflieger mal hier in der Gegend haben, aufforsten hier, in großem Stil, also aber Mischwald höchstwahrscheinlich. Also nicht mehr die Fichte allein, denn wir haben ja fast keinen Naturwald. Ja, es ist ja fast alles Kulturwald, den wir drumherum haben, bis auf Hainich und noch ein paar Dinge. So, wenn wir das jetzt alles machen würden, würden wir für die Generation, die übernächste Generation, das Richtige tun. Aber wir sind viel zu zaghaft. Ja? Also, und wir könnten dann so hinterher, wenn wir hier genug Wasser sammeln, könnten wir sogar das in das Rhein-Main-Gebiet exportieren, schönes, sauberes Wasser aus Thüringen. Das wird mal teurer als Öl, wenn man es dahin fällt. Das müssen wir aber heute machen, damit es dann in 25 Jahren wenigstens das Geringste funktioniert. Das machen wir aber nicht. Wir unterhalten es ein bisschen drüber, ein paar Leute verstehen es, die meisten nicht.
Ich habe mitgeschrieben. Die Spieße an.
Ja, nächste, die Schlagzeile für morgen, Lochthofen will Täler fluten. Welches Dorf soll denn geflutet werden?
Ich bin ja human veranlagt und habe gesagt, wir haben ja noch ein paar Täler. Wir haben ja noch ein paar Täler.
Ein echter Espresso. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Wo kommt dieser Espresso her?
Jemand Frank. Spediert. Extra gekommen. Na, das ist doch toll.
Das mit Crema, wie
das hat er das hinbekommen? Das sind, ja.
Also es gibt, das ist doch noch, es geschehen doch noch, also kleine Wunder.
Also wir haben hier einen richtigen Espresso. Wunderbar. Sehr also schön. In Erfurt alles möglich. Und Erfurt müsste man anfangen, jedes Jahr einen Ring Bäume neu pflanzen. Richtig einmal rundherum. Und jedes Jahr, wie so bei einer Scheibe Holz, immer wieder Ringe nach außen, dass wir am Ende in 25, 30 Jahren einen Gürtel drumherum haben, der uns die Luft natürlich auch erhält, der Feuchtigkeit erhält. Also all die Dinge wären zu machen, wären auch gar nicht so teuer, aber wir müssen es nur tun, wollen.
Über den Klimawandel wollten wir eigentlich gar nicht sprechen, aber es ist eigentlich das, was oben drüber steht. Diese zerstörerische Gesellschaftsform, unsere Lebensweise steht eigentlich drüber. Und wenn es nicht bald wieder einen Krieg gibt, dann ist
machen auch, Sie mal langsam mit dem Krieg. Also sowas kann schneller passieren, als man es glaubt.
Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wenn es Instabilität gibt, dann braucht es doch immer
einen Krieg. Wovon reden Sie? Wir haben gerade 10 Jahre absolutes Wachstum. Kein anderes Land in Europa hat das gehabt. Die Stimmungslage, die in diesem Land erzeugt wird, künstlich natürlich, damit man auch dann Politik damit machen kann, damit man auch gewählt wird, die ist fatal. Das heißt, es gibt viele Leute, auch in Erfurt, die sitzen in sehr schönen Häuschen, fahren schöne Autos und dreimal in Urlaub, denen geht es sehr gut, die haben auch eine gute Rente und erzählen dir im Gespräch, ach, wie schlimm alles wird, aber bis jetzt ging es ja gut, aber künftig wird es schlimm und so weiter. Nein, meine Lieben, wenn wir uns selber in die Depression und in den, sagen wir, schlechten Zustand hineinreden, da muss man sich nicht wundern, was dabei rauskommt. Das heißt also, wir werden in 10 Jahren mit Sicherheit Sie hier als junger Mensch noch sitzen und ich vielleicht noch hierher gedattert kommen und dann werden wir uns unterhalten und sagen, mein Gott, war das eine schöne Zeit damals, 2019, 2018, da war ja alles noch so schön und friedlich und human und wir haben es nicht erkannt. Das ist wie mit dem Klima. Wir müssen heute etwas tun, das ist das Schwere daran, damit es in 25, 30 Jahren wirkt. Und das ist jetzt nicht die kurzatmige Art, wie wir leben, Politik machen und all die anderen Dinge. Das ist, unsere Vorredner sind ja das beste Beispiel. Der eine Förster pflanzt es, der nächste hegt es und die dritte Generation kann vielleicht ernten, wenn überhaupt, ja, sage ich mal. Das ist eine ganz andere Situation mit dem Klima. Und wenn wir das heute nicht packen, deswegen ist das kein Alarmismus, wir sind schon viel zu spät dran. Das ist unser Problem. Wir müssen einige Dinge gleichzeitig tun, aber wir hätten die Mittel und Deutschland hat diese Mittel.
Deutschland kann man da nie allein denken, Europa.
Das ist wunderbar, wenn Sie aber darauf warten, dass Herr Orban und dass Sie in Krakau irgendwo mal Ihre Zechen schließen, dann dauert das lange. Das heißt, Sie haben Interessen, die weit von dem weggehen, was wir uns hier vorstellen. Und diejenigen, die das entscheiden, das in Wahlperioden. Ja, also was nützt mir in den nächsten 5 Jahren und nicht was nützt mir in den nächsten 15, 20 Jahren? Davon müssen wir endlich wegkommen. Da ist Europa natürlich wichtig, aber es wäre auch sehr wichtig, dass ein so großes, reiches Land wie Deutschland vorangeht. Deswegen ist das Argument, allein können wir gar nichts machen, unsinnig. Wenn die Deutschen zeigen, dass es geht, zweitens damit noch Geld verdienen in der Welt, was ja eigentlich immer ihre Art ist, ja, mit Technik, mit Ingenieurleistung, dann werden die anderen sagen, mein Gott, die Deutschen haben es schon wieder rechtzeitig gepackt. Nur es gibt für viele Menschen bei uns, die das nicht verstehen. So funktioniert es eben.
Ich habe unglücklich auf den Krieg übergeleitet, aber das ist ja das, was im Grunde immer so schwebt. Krieg. Wird es wieder Krieg geben? Soldaten für Syrien verlangen jetzt hier Amerikaner. Wie groß ist die Kriegsgefahr tatsächlich in dem Gebiet?
In dem Gebiet ist sie sehr groß. Ich glaube, es gibt jetzt keine objektiven Gründe. Wem? Aber ich würde sagen, kein größeres Saudi-Arabien. Es ist ein Märchen zu erzählen, dass Assad in Syrien gefährlicher war als die saudischen Könige. Und ich glaube, die sind noch die größeren Ganoven, weil sie einfach ganz andere Möglichkeiten haben mit ihren Milliarden und ihren Möglichkeiten. Allein die Stellung der Frau, sag ich mal, in Saudi-Arabien, brauchen wir gar nicht unterhalten. Also die Damen, die hier am Tisch sitzen, die säßen da hier nicht mit Sicherheit und dürften genauso mitreden wie die Männer. Das heißt also, wir haben zum Teil dort Freunde und Feinde, die wir uns sozusagen selber auch gezogen haben in dieser Form. Den Iran muss man in den Griff bekommen. Das ist ein extremes Regime, gar keine Frage. Ich würde da auch nicht gerne geboren sein. Ich würde da auch nicht gerne als Frau besonders leben wollen. Aber wir müssen diese Länder zivilisieren und miteinander sozusagen verknüpfen, die ganzen Dinge. Worauf es auch hinausläuft, dass das gebraucht wird, um Politik Machtansprüche zu gestalten. Ich kann mir vorstellen, dass Donald Trump, falls es ihm nicht gelingt, mit dem Einwanderthema im nächsten Jahr ordentlich zu punkten im Wahlkampf, auch einen Krieg riskiert. Wir haben inzwischen einen Nicht-Freund in Amerika, sondern einen sehr problematischen Partner in dieser Stelle. Und das hat sich wirklich verändert. Ich wundere mich, ich kenne ja nun die Bundesrepublik nicht nur seit den letzten 30 Jahren, sondern man hat ja die Politik dort verfolgt. Also die Vorstellung, dass selbst konservative Politiker sagen, dass Trump eigentlich ein Verbrecher ist in gewisser Weise, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass man so weit sich distanziert. Aber das hat der Mann geschafft. Das heißt, anstelle die neue Rolle Amerikas zu definieren und da mal die Vorteile daraus zu ziehen, macht er das Gegenteil. Der beschleunigt den Niedergang Amerikas.
Aber ist Trump nicht auch wohlfeil für alle, weil da können sich ja viele darauf einigen, dass der dumm ist, dass er nicht... Ja,
dumm ist er nicht.
Dass er unkultiviert ist und dass Trump das Problem ist, dass Trump der Böse ist. Ist es nicht eher so, dass die Weltordnung aus den Fugen geraten ist und es auch unter einem anderen Präsidenten nicht anders laufen würde?
Nein, wir haben ja gerade jetzt den Iran und den Krieg genommen, falls da einer droht und das wäre ein verheerender Krieg, weil natürlich... eine Auseinandersetzung ist ja nicht nur, die ganz an einer kleinen Stelle stattfindet, sondern da werden wieder alle reingezogen, da sind die Russen wieder dabei, da sind die Chinesen dabei, da ist Europa wieder gefragt, da ist Amerika, die ganzen Länder drumherum, allein die militärischen Potenziale, die da sind, sind ja schrecklich. Das heißt aber, ein großes Motiv von Trump ist, das ist fast seit dem Pharaon so, dass der Vorgänger-Pharao seine Erinnerung getilgt werden muss. Ja? Also nehmen Sie den großen Reformer Echnaton, der damals auch sozusagen Ägypten durchgeschüttelt hat. Der Nachfolger Tutanchamun, dessen Maske wir kennen, kleiner Mann, der hat alles getilgt, was an Echnaton erinnerte. Das heißt, die ganzen Kartuschen, wo die Pharaonen für die Ewigkeit ihre Namen reingeschlagen haben, wurden rausgeschlagen, wurden die neuen reingehauen. Und genauso macht Donald Trump. Der Vertrag, den Obama geschlossen hat mit den Iranern, ist ihm ein Dorn im Auge. Das war ein wichtiger Wahlkampfpunkt für ihn. Das muss weg. Ja, und es ist egal, ob das irrational ist, ob das vernünftig ist, denn wir hatten ja, und das weisen ja alle Untersuchungen nach, die Iraner ja schon eingebunden. Jetzt ging es darum, die nächste Stufe, wie können wir dafür sorgen, dass Saudis und Iraner den ganzen Terror in der Gegend nicht finanzieren. Ja? Das machen ja die Saudis, die Emirate und der Iran genauso. Das hätten wir als nächste Stufe machen müssen. Nein, der ganze Vertrag muss weg. Mit der Vorstellung, wir sind stark genug, das durchzusetzen. Und wenn es einen Krieg gibt, ist der da hinten. Der stört uns nicht. Ja, es ist ja auch, der Krieg in Syrien ist ja auch ein saudisch-amerikanischer Krieg gewesen. Aber die Flüchtlinge sind in Europa. Ja, also man hätte sagen können, okay, wenn es in Syrien schlecht geht und die Flüchtlinge, die Widerstandskämpfer, die können alle nach Saudi-Arabien, die können sich das leisten, können das bezahlen. Nein, ist keiner hingegangen. Die sind alle nach Europa gegangen. Das heißt also, auch der nächste Krieg, falls er dort stattfindet, wird uns betreffen in erster Linie, obwohl wir ihn nicht vom Zaun brechen, obwohl wir dafür sind zu verhandeln, obwohl wir dafür sind, Verträge einzuhalten. Und im Augenblick ist es ja fast so, die Amerikaner brechen den Vertrag, aber den anderen wird es in die Schuhe geschoben. Das ist nicht gut. Das ist ja genauso bei dem Raketenvertrag mit den Russen, ja, mit den Mittelstreckenraketen. Im Augenblick auch eine ganz brisante Geschichte. Im August ist dann vollkommen Deadline. Das heißt, wenn bis dahin nicht verhandelt worden ist, dann wird das gebrochen. Das ist für uns hier ganz wichtig, weil wir von diesen Raketen eher betroffen sind als die Amerikaner.
Es klingt jetzt so, als ob wir die Guten sind, die moralisch Überlegenen, Europa alles richtig macht.
Wir sind zaudernd, das ist vielleicht mal gar nicht so schlecht an dieser Stelle. Wir sind nicht ganz so ideologisch getrieben, solange wir uns nicht in den Einflussbereich von Nationalisten bewegen. In Amerika, in Russland, in China ist das ja der Fall. Das heißt, wir sehen ja auch, wie verheerend die Politik ist dadurch. Und wir haben in Europa eine ganze Reihe Länder, also schauen Sie nach Osteuropa, da ist das auch schon so der Fall. Da sympathisiert man ja auch offen mit Putin. Obwohl viele Menschen hier gar keine richtige Vorstellung haben, was in Russland passiert. Ja, sie brauchten nur mal die russischen Nachrichten mal eine Stunde zu schauen. Da wüssten sie schon den Unterschied zwischen dem, was wir hier haben und was wirklich dort ist. Aber die wollen das gar nicht wissen. Da denken sich die Leute einfach so, pff, ja, das müsste eigentlich nicht schlecht sein, wenn man mit den Russen jetzt wieder sich verträgt. Ja, was ist der nächste Schritt nach der Krim, nach der Ukraine? Ja? Also insofern, es ist nicht ganz einfach und die Nationalisten drängen immer nach außen und schauen Sie, bei der nächsten Wahl in Frankreich wissen wir wirklich nicht, was passiert. Und was passiert dann mit Europa?
Also Europa ist wichtig. Wie lässt sich das vermitteln? Auf der einen Seite haben die Menschen Angst vor dem Verlust der Identität, Aufgabe der Nationalstaaten. Wie kann man eine Idee von Europa vermitteln, dass es auf der einen Seite eine Identität gibt, auf der anderen Seite aber mal sagen kann, ich bin Europäer und das wird Vereinigten Staaten von Europa, wie Sie es ja auch bevorzugen würden, wenn ich es richtig verstehe.
Ach, ich glaube, das ist viel Ideologie und viel natürlich auch Stimmungsmache an dieser Stelle. Wir sitzen jetzt hier an dem Tisch und wenn ich mal sehe, was hier alles aus Europa und aus der Welt auf dem Tisch steht, das war nicht immer so. Vor 30 Jahren gab es um die Jahreszeit, ich weiß noch, es gab so einen schönen Spruch, vor der letzten Kommunalwahl in der DDR, auch ohne Gurken und Tomaten wählen wir unsere Kandidaten. Ja, das war der Zustand der Situation damals. Also jetzt von Gurken und Tomaten hier auf diesen Tisch zu sprechen, ist lächerlich. Das heißt, gibt es aber viele Leute, die schauen so auf den Tisch und sagen, es wird alles schlimmer. Es wird alles schlimmer. Und bis jetzt ging es gut, aber jetzt passiert es. Ja, also man kann sich das einreden. Die ganze also uns geht es relativ gut. Themen sind für mich, sagen wir gerade für uns hier in Thüringen, nicht die Frage, was irgendwo in Europa ganz groß passiert, also das ist nicht etwas, was uns wirklich bewegt, zum Beispiel die Renten hier, die Rentenarmut, die jetzt kommt, die Altersarmut, das ist ein ganz zentrales, wichtiges Thema und das wird überdeckt von lauter Stimmungsthemen, wo du sagst, ja, die bringen uns nicht wirklich weiter. Das ist ja nicht so, dass wir ständig darunter leiden, dass in Italien in einem Hafen ein paar Menschen ankommen, ja, also es ist ja doch alles überschaubar, was da passiert, ja, aber es wird hochgepusht, es wird zum großen Thema gemacht, da werden wichtige Themen hier überlagert, auch von Leuten, die Rente nicht interessiert, ja, also das heißt, die haben ihre sichere Rente, die haben ihr sicheres Einkommen und insofern wird es im Osten ganz andere Themen geben, die Entvölkerung, dass die Leute einfach weggehen und sagen, die Bedingungen sind so, das ist auch schon im reichen Süden so der Fall. Ja? Das heißt also, jemand, der 30 Kilometer von Stuttgart entfernt lebt, die jungen Leute gehen nach Stuttgart. Und die bleiben nicht mehr in einer mittleren Stadt von 30.000 Einwohnern oder so etwas. Das heißt, da haben wir Bewegung, damit müssen wir arbeiten können. Wir müssen das ändern, ja? Sag ich mal, attraktiver vieles machen. Da haben wir auch die Mittel dazu. Ja? Aber wir tun es nicht, weil wir uns ununterbrochen beschäftigen mit Themen, die auf Platz 6 oder 7 vielleicht stehen und nicht auf Platz 1 oder 2.
Sie haben die Rente angesprochen. Rente mit 63 im Osten, das doch, klingt doch attraktiv.
Ja, ja, das ist das passt.
Wann werden Sie jetzt, wann gehen Sie in Rente?
Ich bin doch schon längst über alles hinweg. Ich bin doch jenseits von jungen Wirten mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an. Ja, ja. Also mich müssen Sie damit nicht mehr quälen, ja, mit solchen Fragen. Ja, das klären wir ein für alle Mal. Die Frage kommt nicht nur einmal.
Okay, aber das heißt, Sie sind ja dermaßen...
Ich bin Jahrgang 53, das lässt sich ja ausrechnen. Da brauchen Sie nur Wikipedia schauen, das ist überhaupt kein Problem.
Ist kein Geheimnis.
Also ich verstehe ja, dass Sie zum Radio gegangen sind, weil Sie Mathematik... Was hatten Sie in Mathe?
Ach,
das ist... Nee, ist mir vollkommen klar. Ja, ja. Warum Sie diesen Beruf aufgegriffen haben, nicht den anderen.
Die fünfte Beleidigung, sehr schön. Ich finde, das hält sich noch an Grenzen.
Das war nur eine Frage.
Ja,
Beleidigung von meinerseits sehen ganz anders aus.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber trotzdem mit dem Ruhestand der Rente und dem Loslassen...
Also die 63er Rente ist ja interessant. Jetzt kam ja die Nachricht, dass die im Osten viel stärker angenommen wird als im Westen. Was mit der Biografie zusammenhängt, man hat sehr früh angefangen zu arbeiten, man hatte nicht ein Sabbatjahr, man hatte das nicht, man hat sich nicht irgendwann in Australien ein Jahr lang gefunden oder was auch immer. Das ging ja relativ schnell. Selbst die Studierenden waren ja mit 24, 25 mit dem Studium fertig. Heute sucht man noch so die Idee, was könnte man studieren bis 38, sagen wir, oder so. Das war damals alles nicht üblich gewesen. Insofern sind die Biografien natürlich viel geschlossener, viel direkter, wenngleich nach 1990 natürlich da viele Brüche drin sind. Trotzdem zeigt das ja, es geht den meisten, die da davon betroffen sind, im Westen, die arbeiten zum Teil noch weiter. Hier geht es ihnen gut. Ja. Und wenn beide gearbeitet haben und beide noch ein bisschen gesund sind, dann haben die doch ein durchaus gutes Nettoeinkommen als Rentner im Vergleich zu vielen jungen Leuten deutlich besser. Das heißt, es stimmt nicht der Zustand und die innere Stimmung und das, was wirklich jetzt im Augenblick passiert. Wenn es um Altersarmut geht, geht es um die nächste Generation in 10, 15 Jahren. Wenn diese gebrochenen Biografien aus den letzten 30 Jahren dazukommen, dann wird es komplizierter, weil natürlich die Leute nicht viel eingezahlt haben, weil die Leute keine Sicherungssysteme haben in Betrieben und anderen Dingen. Insofern sage ich mal, das kommt alles auf uns noch zu. Und das müsste man jetzt angehen und nicht dann, wenn es passiert.
Was jetzt passiert, ist eine Spaltung der Gesellschaft. Wir erleben schwierige politische Verhältnisse und die Diskussion, der Ton ist rauer geworden und wir erleben einen Rechtsruck in ganz Europa, jetzt auch in Deutschland, die Wahlergebnisse zeigen, werden sie es auch zeigen. Die neue Rechte ist relativ stark.
Sie sind ja recht prophetisch heute.
Ja. Die neue Rechte ist stark und die hat auch natürlich schlagende Argumente und das ist attraktiv für Menschen, die einfach antworten wollen. Ist ja nachvollziehbar und sagen, okay, wir brauchen den Nationalstaat, wir müssen uns abschotten und dann läuft's wieder.
Also ich habe das jetzt als humoristischen Beitrag gesehen, Ihre Fragestellung. Gut, okay, dann habe ich es ja richtig verstanden. Nein, ich glaube, es sind uralte falsche Antworten, die wir in neuer Zeit wiederbekommen. Ja, das heißt also, die Attraktivität des Nationalstaates ist eine vermeintliche. Kulturell haben wir da überhaupt gar kein Problem. Da ist eher das Problem von Europa, dass wir alle immer noch zerstückelt sind. Sehen Sie, die amerikanischen Unternehmen sind auch deswegen so erfolgreich, also im Bereich Internet und anderen Dingen, weil sie ein großes Land mit 400 Millionen Einwohnern in einer Sprache, in einer Kultur haben. Das heißt, wenn sie dort sich durchgesetzt haben auf dem Markt, haben sie sich bei einer 400 Millionen Bevölkerung durchgesetzt. In Deutschland musste das bei 80 Millionen, schon in Frankreich funktioniert manches davon nicht. Das heißt, wir sind immer noch weit davon entfernt, etwas Vernünftiges zu machen. Das heißt also, die Identitätsverluste, die da prophezeit werden, sind völlig unsinnig. Im Gegenteil, wir haben ja in den letzten 30 Jahren genau das Gegenteil erlebt. Wir hatten früher drei Bezirke. Erinnern sich ja kaum noch jemand. Also
Erfurt, Suhl und
das dritte
Gera.
Ausland, jenseits der A9.
Ja. Sechste Beleidigung, ich zähle alles mit. Ja.
So, wir haben inzwischen Thüringen. Ja, also es gibt eine große Identität, wenn man irgendwo hinfährt, ist man Thüringer. Also nicht nur wegen der Bratwurst und der Klöße, sondern insgesamt. So. Ich finde, da hat sich kulturell eher was in die andere Richtung entwickelt, aber an der Stelle sehr produktiv, das ist kulturell identitätsstiftend. Dass man immer wieder die Ängste schürt, dass Deutschland sich auflöst in diesem Europa, das ist doch unsinnig, ja. Es geht darum, praktische Lösungen zu finden. Wir haben zum Beispiel im Augenblick einen bizarren Streit mit Österreich, wo die deutschen Urlauber nicht mehr von der Straße, von der Autobahn runter dürfen, weil die Österreicher einfach satt sind, jedes Wochenende nicht auf die andere Straßenseite in den Dörfern zu kommen. Ja? Hintergrund ist, die Österreicher bauen einen schönen Tunnel, da müsste man viel mehr Lkw-Verkehr auf die Schiene setzen und die Deutschen tun auf ihrer Seite nichts dergleichen, damit das passiert. Das heißt, verschleppen alles. Das ist der Hintergrund. Ja, und den tragen sie jetzt an den Touristen aus, den armen Schweinen, die da im Stau stehen. Ja, so, die Deutschen sagen, ja, ihr habt uns zu unserer Maut, das sind die Bayern in erster Linie, und da ist ja der Verkehrsminister hier, ihr habt uns die link gemacht, da machen wir euch das Ding auch link. Anstatt gemeinsam zu sagen, meine Herrschaften, diese ganzen LKWs auf diesen Straßen, das geht nicht mehr. Ihr könnt nicht den ganzen Lagerbestand von großen Unternehmen auf der Straße rumfahren lassen. Natürlich muss das auf die Schiene. Und da sind wir seit 20 Jahren. 1998 kam Rot-Grün dran und da hat man gedacht, okay, die Jungs packen jetzt das mit der Schiene vielleicht. Nö, hinterher war es nicht besser, sondern schlechter. Das heißt, wir sind auch an dieser Stelle, brauchen wir europäische und deutsche Entscheidungen. Und nicht weniger Europa, sondern mehr an dieser Stelle. Ja? Und ansonsten will doch niemand den Deutschen ihre Lederhosen nehmen und den Franzosen ihren Barett oder so etwas. Da können sie rumlaufen, so viel sie wollen damit, ja, und Chansons singen. Das ist doch alles wirklich Unsinn. Aber wir müssen als Wirtschaftsraum, um gegen China, gegen Amerika überhaupt eine Chance zu haben, uns noch viel enger zusammenschließen. Und da sind tatsächlich die Nationalisten dem Ganzen im Wege, weil sie natürlich dadurch sehen, dass sie dann ihre Macht verlieren werden.
Trotzdem haben die Identitären sind attraktiv für junge Leute, sind jetzt verfassungsfeindlich und die AfD wird ja auch immer attraktiver, die Wahlergebnisse zeigen es. Wieso? Wenn diese schlagenden Argumente, die Sie ja gebracht haben, die sind ja, klingen ja sinnvoll.
Naja, ich sage jetzt mal, wenn die vernünftigen Menschen, sich konzentriert mit dem Thema beschäftigen würden, hätten wir bestimmt eine Chance. Aber wir frühstücken hier heute so entspannt und ansonsten geht jetzt wieder jeder seinen Dingen nach. Das heißt also, ich glaube nicht, das Thema sind nicht allein die Identitären oder eine Partei oder ihr Parteivorsitzender, der offensichtlich dem Extremismus zuneigt. Ein zweites Problem sind die Wähler, die offensichtlich kein Problem haben, Extremisten zu wählen. Jetzt ist die Frage für mich immer wieder, die haben wir schon diskutiert, wie extremistisch sind sie selbst? Es kann ja niemand behaupten, dass 2019 niemand hier in Erfurt weiß, was die AfD ist und worauf es hinausläuft.
Oder sind, ich sehe es ja überall, sind zum Teil Ärzte, sind zum Teil Juristen, sind zum Teil Ingenieure. Es sind ja nicht nur Leute, wo man sagt, ja gut, die haben irgendwann mal in der 7. Klasse die Schule verlassen, sondern es sind durchaus Leute, die auch sehr gut leben, die ein gutes Einkommen haben, gute Rente haben, die an dieser Stelle unbedingt etwas haben wollen. Da entsteht für mich das Problem. Und das Problem ist, dass diejenigen, die tatsächlich an dieser Stelle auch etwas mehr den Durchblick haben, kneifen. Sei es im Bekanntenkreis, unter Kollegen, wird nicht klar und deutlich gesagt, bis dahin und nicht weiter. Also wenn du Extremistin, einen Extremisten wählst, bist du zu Teilen selbst Extremist und nichts anderes. Ja, also auch wenn du es nicht gerne haben willst, wenn du es nicht gerne hörst, das muss so sein. Das heißt, also man toleriert es und so wächst das immer mehr, weil die Vorurteile, die da bedient werden, wir sehen es in Amerika, zum Teil sehr absurd sind. Aber es gibt dafür höchstwahrscheinlich ein Publikum. Das heißt ja nicht, dass die Mehrheitsgesellschaft hier in Thüringen extremistisch ist. Nein, bis jetzt ist sie nach wie vor demokratisch. Aber die Demokratie ist in Thüringen und in Sachsen auf dem Rückzug. Und da muss man sich fragen, ich glaube schon, es gab immer den Vorwurf in den letzten 30 Jahren, die Ostdeutschen seien dem Diktatorischen etwas sozusagen offener gegenüber. Ich habe es immer zurückgewiesen, weil ich fand das immer so ein Klischee. Aber wenn wir diese Resultate bei den Wahlen sehen, muss ich sagen, einem Teil der Gesellschaft scheint das kein Problem zu bereiten. Bisschen Diktatur, auch nicht schlecht für sie. Und da muss man uns wehren dagegen. Das ist das Einzige, was wir tun können. Und da geht es nicht nur darum, irgendwie einen da vorne irgendwann an der Spitze der Partei da allein sagen wir, zu bekämpfen, sondern es geht wirklich auch im Privaten. Und das wird unbequem dadurch. Und das scheuen die meisten.
Das heißt, auch mal eine harte Diskussion aushalten, Freundschaften aufkündigen oder man hat da nicht immer Lust, hart politisch zu diskutieren. Oder wo sind denn die Grenzziehungen oder wie geht das denn?
Naja, ich würde immer schon sagen, wenn man an einem Tisch sitzt und fröhlich feiert mit jemandem, von dem man weiß, dass der zum Extremismus neigt oder Extremismus unterstützt, das muss man schon klar sagen. Also weil, sag mal, ein Zustand ja entstanden ist. Die These steht ja dem dagegen, wir sind die Mitte inzwischen. Ja? Also erst waren sie das Volk, dann stellt sich raus, naja, deutschlandweit keine 10%, das ist ein bisschen wenig fürs Volk. Aber immerhin, viele haben sich ja auch aufgeregt, dass diese These von ihnen missbraucht worden ist, weil die ja nun wirklich historisch belegt ist in der Wendezeit. So, man muss es ihnen sagen, ihr seid nicht die Mitte. Nein, ihr seid rechtsextrem. Und wenn ihr ausgewiesene Rechtsextremisten, die von Bürgerkrieg sprechen, die von einer Veränderung dieser Gesellschaft, der Abschaffung der Demokratie im Prinzip sprechen, die zum Teil die DDR verherrlichen. Es gibt ja Punkte, wo man sagen muss, ja, in der DDR war ja nicht alles dumm, sage ich mal. Aber es gibt keinen Grund, sie zu verherrlichen und zu behaupten, heute wäre es hier wie in der DDR, wie jetzt wieder passiert. Was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn, ja. Sowohl die als auch wir können ganz frei unterhalten. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie diesen kleinen netten Tisch mit diesen schönen Gaben, mit diesen schönen netten Menschen hier drumherum in der DDR 1988 hier hingestellt hätten, da wüssten Sie ja, aber da hätten Sie schon drei Ketten Staatssicherheit. Wir sehen ja hier das Gebäude von hier aus. Wären die schon alle hier da und hätten uns schon lange durchgecheckt und hätten uns schon mitgenommen. Das heißt also, sowas zu behaupten ist etwas, und noch von jemandem, der im Westen gelebt hat die ganze Zeit. Dass er wüsste, wie es in der DDR gewesen ist. Und trotzdem wählen sie ihn. Und das zeigt, wie weich man schon in der Birne ist inzwischen.
Wie werden die Leute weich in der Birne? Wie kommt das?
Ach, es geht ihnen zum Teil sehr gut. Und sie verlieren die Maßstäbe in dieser Welt. Das heißt also, sie wissen nicht mehr, was da draußen passiert. Tatsächlich, sage ich mal, eine schöne Sache ist, dass, wie gesagt, Deutschland wirtschaftlich sich in den letzten 10 Jahren gut entwickelt hat. Andere Länder sind durch die Finanzkrise und das, was danach kam, viel schlechter durchgekommen. Schauen Sie Frankreich, wie schwer die zu tun haben, überhaupt wieder auf den grünen Ast zu kommen, sage ich mal. Aber die Deutschen haben den Maßstab nicht mehr dafür. Was nicht heißt, dass der Einzelne auch sagt, mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll und nächste Woche ist die Waschmaschine ist kaputt und ich kriege die nicht repariert. Das findet auch statt. Und wir haben das Geld und die Mittel, den Menschen zu helfen. Da müssen wir uns damit beschäftigen und nicht mit Fantasien, wie der Nationalstaat wieder gestärkt werden soll. In der Geschichte, ich meine, der Nationalstaat, der Deutsche, sobald die Nationalisten dran waren, war der Erste Weltkrieg. Dann kamen sie nochmal dran, der Zweite Weltkrieg. Das letzte Mal waren 60 Millionen Tote. Was wollen wir jetzt noch, ja, beim dritten Mal? Was wollen wir eigentlich noch?
Es wäre ja eigentlich Zeit für die Linke, die sagt, wir brauchen Umverteilung, wir brauchen Solidarität, wir brauchen eine internationale Bewegung. Ist aber nicht attraktiv, habe ich das Gefühl. Warum schafft es die Linke? Ich meine jetzt nicht die Partei, sondern eine linke Bewegung in Europa. Erfolge einzufahren?
Naja, es ist in Europa unterschiedlich. Wir sehen es ja auch selbst in Thüringen sehr unterschiedlich. Wenn Sie die Kommunalwahlen nehmen, es gibt Städte, da hat die SPD 6 oder 5%. Es gibt sie, die stellt sie in einen Bürgermeister und über 30%. Das heißt, es auch, kommt auch sehr stark auf die Menschen an, die das verkörpern, die das auch umsetzen können und auch klar machen können. Und daran mangelt es natürlich den Parteien, weil, sag ich mal, die Talente sind nicht so oft gesät und die machen oftmals auch was anderes im Leben. Nicht alle gehen in die Politik, weil es ihnen gerade Spaß macht. Ja. Das heißt, an dieser Stelle, das Vernünftige zu tun, ist nicht ganz einfach. Und es ist nicht so attraktiv wie eine These, also uns geht es allen schlecht. An die schließen sich die Menschen viel schneller und lieber an, als an die These, wir müssten mal nochmal anpacken, die nächsten 5, 6 oder 10 Jahre. Das klingt immer nach Arbeit und das macht man ja auch dann wieder nicht so sehr. Das heißt also, an dieser Stelle gibt es natürlich ein Defizit und wir merken sofort, wenn in Frankreich haben die erstmal einen jungen Mann aus dem Hut gezaubert, der offensichtlich, sage ich mal, Eindruck macht auf die Leute, aber da bröckelt auch einfach das Vertrauen inzwischen. Und das haben wir im Augenblick hier in Deutschland nicht. Wir haben niemanden, der richtig die Leute mitreißen kann, was aber auch nicht nur falsch sein muss. Ich meine, die meisten Lösungen dieser Welt passieren nicht, weil jemand die große Eingebung in der Nacht hat und dann das Ganze auch noch umsetzt, sondern vieles in Deutschland ist gewachsen durch die Arbeit von vielen Menschen. Gemeinsam und keine extremen Sprünge.
Ich mache mal einen extremen Sprung zur Mondlandung. Wie lange ist die her? Wissen Sie es noch?
Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Es waren Ferien damals. Wir hatten einen ziemlich klapprigen Fernseher. Und ich habe dann die Nacht gesessen, die ganze Nacht hindurch. Und irgendwann so, ich glaube, so ist es in meiner Erinnerung zumindest, so 1:30 oder sowas in der Nacht, waren die ja nur endlich gelandet. Das wussten wir dann alle, haben dafür gesessen. Und dann hieß es ja laut Plan, Houston, jetzt geht er schlafen. Die beiden, die auf dem Mond gelandet waren, Armstrong und Aldrin war es, glaube ich, ja, oder wer auch immer der Zweite war. So, und das saß ich nur vor diesem Fernsehgerät, das kann doch jetzt nicht wahr sein. 1:30 Uhr nachts, ich war ja gerade 15 oder so etwas, alle schliefen im Haus. Das kann doch nicht sein, ja, so. Und dann kam die Order, also es geht doch raus. Ich glaube, irgendwann dann 4:30 oder 4:45 noch in der dunklen Nacht, also irgendwie stiegen die dann aus. Und ich hatte Gott sei Dank mein X1 oder wie die hieß, eine Spiegelreflexkamera, die hatte ich aufgestellt.
Fernseher abfotografiert. Fernseher,
aber selbstverständlich. Naja, ich meine, die Farbfotos kamen viel, viel später. Ja. So, ja, ich habe auch einen Beatsclub damals abfotografiert, das war immer begehrt. Also die Fotos, wenn die Stones oder die Beatles auftraten, das war schon okay damals.
Man muss erklären,
das gab damals hier in der DDR keine Bravo.
Also keine Zeitung, wo man ein Bild von den Bands, von Rolling Stones...
Nein, das Volk oder wer auch immer, da druckte doch keine Rolling Stones ab. Das hat ein bisschen gedauert, da war ich schon beim ersten Mal mit dabei, wo das dann kam, ja. So, ich würde sagen, also man machte das auch und dann wartete man, bis das endlich passierte. Es war ja, wie gesagt, ein ziemlich klappriger Fernseher, schwarz-weiß, und dann drückte man das drauf. Das bleibt einfach also im Leben, das bleibt im Leben
nochmal sozusagen zu erklären, für eine Erinnerung. Ein Röhrenfernseher, der ein Schwarz-Weiß-Bild ausgestrahlt hat, da haben Sie mit einer Spiegelreflexkamera, mit einer Schwarz-Weiß, das abfotografiert, analog natürlich, vom Monitor, haben es ins Labor gebracht.
Nein. Ich hatte selbst auf dem Dachboden ein Labor mir eingerichtet, habe den Film selber entwickelt, habe die Fotos selber gemacht, alles selber, ja. So, es war zwar ziemlich verschwommen, man musste sich schon sagen, das ist jetzt der Armstrong, wie er gerade drauf drin, aber es war sehr authentisch, sage ich mal. Heute würde man das bei jeder Gestaltung so einer Sache sofort so ein Foto mit drauflegen, weil das so extrem weit weg ist von der Perfektion, die wir heute haben, ja, mit dem kleinen Handy. Das ist damals etwas anders gewesen.
Haben Sie das Foto noch?
Ich habe noch ein John Lennon-Foto, ein schönes, mit Ihrem letzten Auftritt, also dem berühmten Rufkonzert, wo Sie da auf dem Dach gespielt haben in der Abbey Road. Das habe ich noch, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwo noch Armstrong finden würde. Also es war nicht groß, man hatte ja nicht das Format auch und ein Vergrößerungsgerät. Funktionierte auch nicht so gut. Also insofern, das war schon alles ziemlich handgemacht.
Ich durfte letztens einen Einblick in Ihr Arbeitszimmer, also Sie haben mich nicht persönlich vorgelassen, aber ein Fernsehteam.
Sie sind jederzeit willkommen.
Ja,
wir machen mal eine Sendung aus dem Arbeitszimmer. Also
da, Solange sie mich nur, also jedenfalls durfte ich über den Fernseher, ich habe es nicht abfotografiert, ein Bild in ihr Arbeitszimmer. Das ist ja, waren ja die ganzen Wände voll. Archivieren Sie auch eigene Dinge oder sind das einfach nur Bücher? Wie halten Sie es mit
also Ihren eigenen Erinnerungen? Es sind einfach nur Bücher. Ja. Also mit so viel Erinnerung hat man nicht und archivieren tut man sich selbst ja auch nicht. Das meiste hat man ja irgendwie im Kopf. Auch wenn das Gedächtnis, man merkt es ja, wenn man wirklich...
Ein Bild in Ihr Arbeitszimmer, das ist ja, waren ja die ganzen Wände voll. Archivieren Sie auch eigene
damit beschäftigt. Ich habe ja, als ich die Bücher zusammengemischt, man denkt, man war bei manchen Sachen dabei, weil man sich so oft schon erzählt hat, dann war es doch vielleicht nicht hundertprozentig so. Also das ist schon nicht ganz einfach mit dem Gedächtnis. Also es ist schon gut, wenn man ein gutes Archiv hat. Aber leider, es gibt kein so gutes Archiv, dass man nicht im Nachhinein, wenn man es braucht, sagt, das habe ich jetzt wieder übersehen, das hätte ich noch damals archivieren müssen. Also das meiste sind Bücher natürlich und ja, ich habe mich ja mit Kunst oder beschäftige mich heute noch mit Kunst, es sind viele Kunstbände und solche Dinge, ja. Es gehört halt dazu, es lässt sich nicht alles auch sehr vernünftig im Pad erledigen. Das heißt, ein richtiges Buch ist ein richtiges Buch, ist ein richtiges Buch und bleibt ein Buch. Mhm. Ja, ich vermute erstmal, wir haben uns jetzt mal beim Frühstück unterhalten, ich könnte es mir vorstellen, dass man so in 20 Jahren eine Studie hat und feststellt, dass das ganze Lesen auf dem Pad gesundheitlich nicht gut ist, dass zweitens man nur die Hälfte davon merkt. Ich merke es ja allein, wenn ich jetzt einen Spiegel oder eine Zeitung lese, wenn ich es im Papier lese, merke ich mir das viel besser und nimm's viel besser wahr. Das mag jetzt für die nächste Generation schon ganz fragwürdig sein, also so eine Uraltpraxis, aber das ist höchstwahrscheinlich besser. Und ich vermute mal, die Eliten in 50 Jahren, die werden alles nur im Papier lesen und sagen, wir sind schlauer.
Ich habe heute Morgen keine Zeitung lesen können, weder TA noch was anderes, weil mein Tablet abgekackt ist, es ist kaputt gegangen, ist in der Endlosschleife, fährt sich immer wieder hoch, vielleicht kann mir jemand helfen, aber also ich konnte also keine Zeitung lesen, aber ich habe am 6. 7. Juli Zeitung gelesen, und zwar die Taz. Da habe ich einen Artikel gefunden, wo ein schönes Bild von Anja Sigismund drin ist. Und
von Umweltministerin von Thüringen, muss man ja immer noch
dazu sagen. Und Geschäftsführer Herr Thalay von der Funke Mediengruppe, ehemals Watz-Gruppe. Und Sie werden auch zitiert, kein Foto von Ihnen.
Das ist okay.
Ist okay, ja.
Sind nur die schönen Menschen drin.
Aha. In dem Bund, also da geht es Thüringen aufgeschreckt. Schönes Bild von einem, was ist das für eine Landschaft? In dem
Bundes- eine mitteldeutsche Landschaft mit Wald, ich kann es beschreiben, mit ein paar Disteln im Vordergrund, eine schöne Wiese, eine schöne Stimmung, also man würde da gern spazieren gehen.
Mhm. In dem Bundesland hat der Funke Verlag ein Monopol auf Tageszeitungen. Anfang des Jahres kam das Gerücht auf, er wolle den Druck einstellen, also den Zeitungsdruck. Seitdem diskutiert das Land den Wert von Journalismus und wer ihn sicherstellen muss. Da werden Sie zitiert, da geht es um alte Druckmaschinen und die Frage, ob man den Journalismus, den gedruckten, also Zeitungen subventionieren sollte. Das ist die große Frage, damit noch die gedruckten Zeitungen aufs Land kommen. Ist das eine schwierige Diskussion? Ist die zu führen oder ist die gedruckte Zeitung ein Kulturgut, was man erhalten sollte und deswegen subventioniert gehört oder ist das Quatsch?
Ja, wir sehen ja einfach das Resultat, den Rückzug der Zeitung aus der Breite. Das heißt, die Auflagen sinken, hat was mit dem Kosten zu tun, hat auch was mit der Unbequemlichkeit zu tun, natürlich Zeitung an die richtige Stelle bringen zu können. Es ist sehr teuer geworden, das Ganze, im Gegensatz zu dem Internet, wo das ganz schnell passiert und zu sehr minimalen Kosten. Es ist ein richtiges Thema. Wie sieht aber eine Gesellschaft aus, wo man nicht mehr Zeitungen liest, wo möglicherweise auch kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr da ist, also keine fundierte journalistische Arbeit geleistet wird? Das sehen wir in Amerika. Ja? Dass, wenn jemand interessiert ist, dass die Bevölkerung weiter verblödet, der müsste dann die Axt anlegen an ARD und ZDF, was ja auch einige schon tun, mit Hilfe auch von Politikern in den neuen Bundesländern, muss man sich wundern. Also die wollen uns das zweite Mal unser Westfernsehen nehmen, also ich bin strikt dagegen. Und was Zeitungen anbelangt, ist es wirklich zu überlegen, diese Art von Produktion, das geht beim Druck los, bei dem Papier, beim Vertrieb, das wird ziemlich teuer zunehmend und das können nicht nur ein paar Rentner in diesem Land bezahlen, wenn es denn gemacht werden soll. Das heißt, man muss sich das überlegen, wie kann man das machen. In anderen Ländern subventioniert man zum Teil die Anschaffung von Technik, also der Ausgang dieses Beitrages ist natürlich ein knallharter. Die Modernisierung der Druckmaschinen in Thüringen ist überfällig, seit 15 Jahren ungefähr. Sie pfeifen aus dem letzten Loch. Man macht das schon wie in der DDR, man hat drei Maschinen,
eine schlachtet man aus, damit man zwei andere überhaupt beim Laufen hält. Das ist wie so einen alten Trabant. So, das zeigt aber, niemand will mehr investieren. Das ist eine große Millionenausgabe. Was ist mit der Zeitung in 5 Jahren? Gibt es die noch? Gibt es die nicht mehr? Also ich warne davor, das Ganze einfach jetzt so laufen zu lassen und sagen, ja, der Markt wird das schon regeln. Ne? Der Markt regelt das nicht an dieser Stelle. Und wir werden unter Umständen in sehr schwere Situationen kommen, weil tatsächlich das Fehlen der Zeitung letztlich auch und des Journalismus dazu führt, dass immer mehr Fake News, immer mehr halbgegorene Nachrichten die Diskussion bestimmen. Das ist die Situation, die Beschreibung dessen. Deswegen, in Deutschland war es bis jetzt ein Tabu zu sagen, man muss sehen, wie man da mit der Finanzierung eventuell etwas machen kann. Über Steuererleichterung, über Zuschüsse, über Förderung oder was auch immer. Das muss geführt werden. Hat aber etwas damit zu tun, auch, dass die Verlage bis jetzt gut Geld damit gemacht haben, Millionen verdient haben. Wir wissen nicht, wo die Millionen geblieben sind, aber sie sind halt erstmal auch hier erwirtschaftet worden. In der Zeit, wo ich Chefredakteur war, in den 20 Jahren, haben wir bis auf wenige Jahre am Anfang Aufbau West gemacht. Das heißt, wir haben Millionen hier verdient, in den Westen transferiert und waren die Zeitung zum Teil in roten Zahlen, die sind dort subventioniert worden. Das heißt, im Gegensatz zu der restlichen Wirtschaft waren wir sehr produktiv. Aber Geld ist weg und es ist nicht mehr da. Und die Frage ist, in 2 Jahren kann man da auf den Dörfern noch jemanden bezahlen, der die Zeitung austrägt. Das muss man jetzt denken, weil wenn es dann zusammengebrochen ist, das wieder zu errichten, ist natürlich dann viel schwerer. Ich erinnere nur daran, die ganze Landbevölkerung erregt sich darüber, dass auf den Dörfern keine Geschäfte mehr sind, also kein Konsum mehr. Ja, den haben sie selber abgeschafft. Die sind 20 Kilometer weiter in den Supermarkt gefahren, weil dort der Kaffee 10 Cent oder 10 Pfennig billiger war. Das heißt, sie haben größtenteils es selbst bewirkt, dass sie keine... So, jetzt gibt es in Teilen Deutschlands Gemeinschaften, die sich zusammentun und ein Geschäft gründen und versuchen, da zweimal in der Woche etwas zu öffnen. Das ist dann Folklore, sage ich mal. Nachdem man die ganze Struktur zerstört hat, versucht man jetzt wieder gemeinschaftlich irgendwas zu machen. Genauso passiert es bei den Zeitungen. Irgendwann werden wir davor stehen und sagen, ja, die sind weg und nicht mehr da und jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen. Also es ist nicht gut und es ist ein ernstes Thema. Das hat jetzt nicht nur was mit Thüringen zu tun. Natürlich sind ja auch noch regional unterschiedliche Entscheidungen getroffen, auch Fehler gemacht worden. Aber insgesamt ist das nicht gut.
Herr Lochthofen, wir schauen auf die Uhr. Wir haben noch 5 Minuten. Wir haben noch eigentlich Thema von der Leyen, wollten wir noch besprechen.
Von der Leyen können wir dann nächste Woche besprechen. Ist ja morgen.
Raketen für Erdogan. Alles. Verschieben wir es auf nächste Woche und reden noch ein paar schöne Sachen. Sie haben mich einen Vorschlag gemacht, hier das alles weiß. Also hier, das ist so neben dem Park.
Das ist ein Schotter, muss man erklären. Dilemma bei uns hier. Ich weiß nicht, wer das immer entscheidet, aber ich bin mir sehr sicher, man gebraucht sehr gerne grauen oder schwarzen Kies in diesen Gegenden. In einer Gegend, wo es mit Ausnahme des letzten Sommers und dieses Sommers eigentlich nicht viel Sonne gibt, alles grau von sich aus ist. Ich merke nur, dass so eine Piazza in Italien, wenn die richtig schön hell ist, dass man da viel schöner darauf sitzen kann, als auf einem, ja, sagen wir, grauen, fast an Asche erinnernden Platz. Ja. So, das heißt also, es wird hier immer wieder entschieden. Wenn ich es könnte, würde sagen, grundsätzlich nur hellen Kies nehmen. Weil grau wird alles in Deutschland von allein. Das ist gar keine Frage. Also machen Sie alles hell und dann sitzen da viel mehr Leute. Ja. Das merken Sie in Italien oder auch in Deutschland selbst, wenn Sie an einer Piazza kommen, schauen Sie sich an welchen Tisch Sie sich setzen. Und da, wo die weißen Tischdecken liegen und auch weiße Möbel dazu sind, sitzen Sie sich sofort hin. Ja? In vornehmen englischen Gärten sind die Möbel weiß. Wenn Sie nach Weimar gehen, in Belvedere, Sie schauen sich an, die Altvorderen aus dem 19. Jahrhundert, die wussten, was schön ist, die Möbel sind weiß. Ja, das ist, man sucht Licht, man will das Licht machen. Und bei uns macht man genau das Gegenteil, weil das ein paar Leute am Schreibtisch entscheiden, denen ist das vollkommen wurscht, wie es hier aussieht, ja. Die sagen, da muss 2 Tonnen Kies, bestellen mal bei hier Freund, so wie noch, oder wem auch immer. Und da wird dann so ein grauer Kies,
ja. Manche Leute ziehen sich ja sogar schwarz an, das ist noch schlimmer, also mehr weiß.
Also ja, das ist kein Problem, wenn Sonne ist und so weiter, wenn es schön sticht, dann ist schwarz besonders gut. Ja. So.
Gut, aber,
Sie sind ein alter Existenzialist, das ist, war ein bisschen aus der Zeit gekauft, gefallen. Ja.
Also wir versuchen das hier weiß zu machen und auch hell in den Gedanken zu bleiben. Herr Lochthofen, die nächsten Dinge, die wir besprechen, machen wir nächste Woche. Was machen Sie, was macht so ein... Wie kann man Sie nennen? Ein Privatier wie Sie?
Ich bin Selbstständiger seit 10 Jahren. Das heißt, ich bin immer noch unterwegs viel in Deutschland. Wir haben ja noch nicht mal das wichtige Thema, das Zittern der Kanzlerin behandelt, weil das wirklich ein spannender Stoff ist. Ich bin ja Mitglied des Deutschen Presserats. Ich vermute mal, das landet als nächstes bei uns auf dem Tisch, weil es ist ja damit wirklich Schindluder getrieben worden. Da hat jemand eine Schwäche. Das ist öffentlich zu sehen, da muss man darüber berichten, erstmal mitteilen. Aber die Spekulation, die Art und Weise, die Heuchelei, die darum sich entwickelt und die ganze Art und Weise, wie man sowas verarbeitet, das wird beim Presserat landen. Damit habe ich dann auch wieder zu tun ordentlich. Also Sie brauchen um mich keine Sorgen machen.
Das ist schön. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Aber was machen Sie heute noch?
Bin heute noch unterwegs, das ist auch richtig so. Und zweitens, Sie haben ja meinen Schreibtisch zumindest im Fernsehen gesehen. Ich muss da wieder dran setzen. Und Montag ist grundsätzlich erstmal der Bürotag. Da muss man erstmal Mails beantworten, da muss man die Dinge klären und dann muss man ja arbeiten.
Ja. Ja. Dann viel Freude bei Ihrer Arbeit, die scheint Ihnen ja Freude zu machen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben trotzdem.
Ich bedanke mich natürlich für die Einladung.
Ja, sehr gern. Ja. Sie können noch ein bisschen frisches Brot mitnehmen und, oder ein paar Erdbeeren, ein Stück Mondkuchen.
Natürlich, wenn Sie liebe Grüße an unser weltweites Publikum und ich würde mich wirklich freuen, wenn Herr Rose schöne Postkarten aus der Welt kriegt, wo Sie sagen, ich höre ständig Brisbane, weil ich mich an Erfurt erinnere, weil ich dort geboren bin, weil ich ausgezogen bin, aber trotzdem immer noch ein Gefühl für dieses Land habe. Das würde mich mal freuen, wo wir einfach mal als Bestätigung dessen, wie stark Ihr Sender ist.
Sehr gern. Das war jetzt leicht und die Zeit ging schnell vorbei. Vielen Dank.
Das war eine Vorspeise, alles klar.
Eine angenehme Zeit und bis zum nächsten Montag, kurz nach 9 am Telefon.
Ich hoffe, wir sehen uns.
Dankeschön, sehr gelockt.
Ich hoffe, wir hören uns wieder. Ja. Wiedersehen.